So, Freitag, pünktlich um 12 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Mann, 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 es ist echt viel los. Gerade während es losgeht, noch eine weitere News im Bereich Impfstoffe bzw. Pillen dazu gegen Corona. Gleich dazu mehr. Vorab ganz kurz der Disclaimer, dass wir alles, was wir hier sagen, natürlich nur unsere Meinung ist und keinerlei Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte immer selber entscheiden, was ihr macht, denn wir alle kennen nicht die Zukunft. Und ja, der DAX steht über 16.000 Punkten. Die Nasdaq ist auf Rekordniveau und trotzdem, also die letzten Tage gab es die bösesten Fallen am Markt. Die Gewinnwarnungen, wenn sie denn kommen mit so mittelfristigen Prognosesenkungen, die hauen aber mal so richtig rein. Wir können ja gleich noch auf ein paar Aktien eingehen. Heute wäre da zu nennen eine Warta, gestern wäre da zu nennen eine Peloton. Also hier gibt es richtig heftige Kursbewegungen. Und jetzt gibt es einen richtigen Rutsch im Bereich der Impfstoffhersteller BioNTech. Da bekomme ich jetzt gerade auch ordentlich auf den Deckel. Es gibt eine Meldung von Merck, dass die jetzt auch an der Pille arbeiten und dort Fortschritte machen. Dazu gleich dann auch nochmal mehr. Ich muss mir die Meldung erstmal durchlesen. Die kam nämlich jetzt gerade eben ganz frisch. Bei Moderna gab es ja schon so einen richtigen Nackenschlag für den Sektor, weil Moderna den Umsatzausblick gesenkt hatte für das Medikament. Da hatte ich damals eigentlich noch gedacht, okay, das ist jetzt ein Moderna internes Problem, weil Pfizer hatte ja zuvor die Prognose sogar erhöht und Pfizer und BioNTech teilen sich die Umsätze und auch logischerweise die Gewinne und haben anscheinend dann eher Marktanteile gewonnen. Nur jetzt gibt es eben durch diese Pille wieder einen ordentlichen Dämpfer. Und wer sich noch erinnert, das war zuletzt ja Merck gewesen, die so eine Pille auf den Markt bringen wollten. Damals ging es richtig ordentlich nach unten und von dieser Erholung hatte sich die Aktie noch nicht richtig erholt. Und jetzt kommt eben der zweite Dämpfer. Deswegen, naja, müssen wir mal schauen. Ich sage jetzt erstmal Servus, Marc. Ich hoffe, du bist jetzt wieder komplett fit. Am Dienstag hast du ja so ein paar kleine Nachwehen. Wie geht's dir soweit? Und ja, wie siehst du den Markt?
Hi Michi, hi liebe Community. Ja, geht. Die Erkältung hat es echt in sich. Also ich bin jetzt auch froh, dass nochmal das Wochenende kommt. Kann man einfach nochmal komplett regenerieren. Leichte Verschleimung ist noch vorhanden. Aber stimmtechnisch sollte es jetzt passen. Ja, muss man durch, gell? Im Endeffekt. Aber Homeoffice regelt. Also ich muss ja schon mal nicht vor die Tür. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, also letztendlich die letzten Tage hatten es echt in sich. Vor allem der gestrige Tag. Vielleicht erstmal noch ein paar Worte allgemein zum Gesamtmarkt. Im Endeffekt, wir haben echt so eine richtig bullische Phase jetzt gerade. S&P, Nasdaq, die machen ja fast, wie viele Tage jetzt in Folge 1, 2, 3, 4, 5 Tage in Folge jeweils neue Allzeithochs. Und sehr schön zu sehen war ja auch, wie nach dem letzten Call, der Russell, also Small und Mid Caps, die sind diesmal auch echt stark vertreten. Ja, also eine sehr gesunde Marktbreite haben wir weiterhin in den USA. Und hier ein richtig schöner Base Breakout konnte bis jetzt verteidigt werden. Klar, Rücksätze muss man einkalkulieren und ja, was mir jetzt halt nicht so ganz gefällt, ist, wir gehen in so einen parabolischen Zustand über und besser ist es eigentlich ja, wenn zwischendurch einfach mal wieder so eine kleine Konsolidierung erfolgt. Das festigt einfach diese Trends, aber gerade wie von der Tarantel gestochen geht es halt jeden Tag möglicherweise auch noch FOMO getrieben weiter nach oben und das macht es halt immer sehr gefährlich, ja, weil Mean Reversion gilt nach oben sowie nach unten und starke Übertreibungen auch anhand dieser Gummibandtheorie. Irgendwann kommt halt dann der Snapper auch wieder in die Gegenrichtung. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also vor allem eben in Bezug auf Neupositionierungen, bestehende Positionen, wo über eine gute Story verfügen. Ja, zum Beispiel Stichwort weiterhin Abo Wind. Die lasse ich knallhart laufen. Aber das, was man jetzt gerade halt neu aufsammelt, da muss man vorsichtig sein und bei weiteren Schwächesignalen oder bei noch stärkerer Euphorie, zum Beispiel jetzt heute, da werde ich dann auch zunehmend vorsichtig, weil was wirklich gefährlich ist an den Märkten ist immer Euphorie und gerade wenn es in so eine, ja, so ein Late-Stage-Blow-Off reingeht, also wie gesagt, nach dieser kurzen, deutlich dynamischen Gewinnserie, da muss man jetzt einfach auch mal mit Rückschlägen wieder rechnen. Das heißt, aus Gesichtspunkten des Chance-Risiko-Verhältnisses muss man ein bisschen aufpassen und zum Beispiel der gestrige Tag, auch gefühlt bei soliden, guten Zahlenwerken, da wurde ja wie so ein bisschen das Haar in der Suppe gesucht. Gell? Eine Ahlstrom hat gute Zahlen eigentlich geliefert. Eine ProSieben hat ja sogar noch die Prognose angehoben. Gut, hier hat man mit dem Dating-Bereich noch ein bisschen mehr erwartet. Aber in einer richtig bullischen Marktphase, ja, dann sagt man auch, hey, okay, da nimmt man es dann auch oft nicht ganz so genau. Und die Aktien, ja, zumindest wenn ja auch eine Prognoseerhöhung kommuniziert wird, beginnen dann halt doch irgendwo zu steigen, weil im Kontext zum Beispiel eine ProSieben hat jetzt nicht viel vorweggenommen, ist ja eigentlich immer noch moderat eigentlich bewertet. Digitalsparte läuft, Werbegeschäft soweit läuft auch. Aber das Gegenteil ist halt passiert und das stimmt dann auch immer ein bisschen vorsichtig. Das könnten dann auch erste Vorboten sein. Die ein oder andere Nebenwerteaktie, kurzfristig kam Kaufdruck rein, wurde dann aber auch komplett wieder rasiert, zum Beispiel so ein JTC. Ja, man muss jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein. Oder was auf den ersten Blick gut aussieht, jetzt in Bezug auf DAX hier, Rekordlaune, Allzeithoch und so, das Marktfeld jetzt in Deutschland ist schon ein bisschen geteilt. Also sehr wilde Bewegungen. Heute teilweise werden die Rücksätze dann auch schon wieder gekauft. Also jetzt, wenn man gerade ja mit festen Stops und so arbeitet, schwierig.
Ja, der Fear&Greed-Index, ich habe gerade mal drauf geschaut, bei 82 jetzt, das ist ja auch nur so ein kleiner Stimmungsindikator, muss nichts heißen, der kann nur noch 2 Wochen bei 82 sein, genau. Und die Börsen steigen weiter. Trotzdem ist es für mich auch so ein kleiner Indikator, dass man ein bisschen vorsichtiger wird. Ich habe es ehrlich gesagt gestern und heute auf den Deckel bekommen mit meinen Positionierungen, aber das ist irgendwie auch nicht, also ich glaube, es geht nicht nur mir so, sagen wir es mal so. Es gibt ja einige Aktien, die massiv hochziehen. Wir haben gestern in den USA zum Beispiel Nvidia gehabt, gigantische Umsätze und ein Schub auf über $300 und wir sind jetzt vorbörslich wieder 3% im Plus. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn, aber hier sieht man einfach, wie der Markt Zukunft einpreist in Aktien, sowohl auf der positiven Seite wie jetzt bei Nvidia. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt hier so in Richtung geht, dass Qualcomm einen guten Ausblick hatte, dass Nvidia für dieses Metaverse viele Chips liefert, die jetzt bald kommen werden, so künstliche Welten, die geschaffen werden, dass das halt ein ganz, ganz großes Thema wird und Nvidia hier führend ist. Aber man sieht eben auch, dass wenn ein Unternehmen enttäuscht, dass es dort halt einfach ohne Gnade nach unten geht. Und wenn der Markt halt gut gelaufen ist, dann wird es umso brutaler. Ja, wir haben jetzt das Beispiel heute gehabt von Varta. Ich weiß nicht, hast du die auf dem Schirm? Die Umsatzwarnung für dieses Jahr ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch gewesen. 900 Millionen Umsatz wollen sie jetzt machen. Das ist immer noch ein kleines Wachstum. Ich glaube, vorher hatten sie 940 Millionen gesagt. Ich muss gerade noch mal schauen. Das Problem ist aber, dass diese V4-Drive-Batterien, sie wollen ja jetzt bald auch dann in diesen riesigen Automotive-Sektor einsteigen, dass diese Entwicklung halt einfach noch dauert und dass 2024 die ersten Umsätze erst kommen. Also na, 2 Jahre sind sehr viel Zeit am Kapitalmarkt und bis dahin kann viel passieren und viele Investoren haben jetzt nicht so die Geduld anscheinend. Also ich hätte sie auch nicht. Ich bin heute Morgen da auch mit Verlust raus direkt. Weil ja, jetzt gibt es 2 Übergangsjahre sozusagen und Varta hat zwar gesagt, dass die Umsätze im Stammgeschäft weiter steigen um 100 Millionen nächstes Jahr und übernächstes Jahr, aber, und das ist das Problem, die Erwartungen waren eben nochmal deutlich höher. Ich gucke gerade nochmal rein, wie genau die Schätzungen waren. Also das sind so Analystenschätzungen, durchschnittliche. Und da muss man halt wissen, wenn diese Analystenschätzungen nicht getroffen werden und die Markterwartung, dann ist der Markt halt einfach gnadenlos. Siehe Teamviewer, siehe Peloton. Und das waren einfach jetzt 2022 schon 1,1 Milliarden erwartet worden. Und es werden jetzt laut Management nur 1 Milliarde, also 10% drunter. Und im Jahr 2023 werden es dann 1,1 Milliarden, aber es werden schon 1,27 Milliarden wurden eigentlich erwartet. Also ja, und dann 2024 sogar 1,67 Milliarden. Ob dann 400 Millionen Euro durch diese zusätzlichen V4-Drive-Zellen kommen, die sagen ja erst, da kommen erste Umsätze erst. Also ich glaube, die ganzen Schätzungen waren deutlich zu optimistisch, plus dass es ja ganz viel Konkurrenz gibt von chinesischen Unternehmen und so. Puh, also ich bin nicht so positiv gestimmt mittelfristig für die Varta-Aktie. Also mir fehlen da irgendwie die Kurstreiber, oder wie siehst du das?
Also sagen wir so, mit Varta haben wir es ja eh mit einer Aktie zu tun, die sehr stark polarisiert und auch immer wieder eben von Shortsellern heimgesucht wird. Und für die ist es ja oft eine Steilvorlage, wenn man eben nicht liefert. Und im Endeffekt immer dann, wenn so der mittelfristige Planungshorizont angegriffen wird von einem Unternehmen oder einfach auch auf die nächsten Jahre. Und da möchte man ja, ja, da ist im Endeffekt schwächeres Wachstum, wurde jetzt heute angekündigt. Also im Endeffekt, das war alles schlecht für dieses Jahr, für die nächsten 2 Jahre und auch dann erste Batterieumsätze von der V4-Generation erst 2024. Man hat halt alles so ein bisschen nach hinten hinausgeschoben und eigentlich, dass wieder eine neue Fantasie reinkommen kann, wurde ja schon auch so ein bisschen, war die Hoffnung, dass man im Automotive-Segment, also im E-Mobilitätsbereich mit den Batterien eben ja besser Fuß fasst, weil man ja auch Sorge hat, zum Beispiel auch bei den AirPods, bei diesen Mikrobatterien, dass da eben aus Asien zunehmend Konkurrenz kommt. Und deswegen gab es jetzt heute halt auch ordentlich eine auf den Deckel. Und ja, wenn halt der mittelfristige Planungshorizont angegriffen wird, impliziert es oft auch, dass dann Analysten beginnen, ihre Kursziele zu senken, die Aktien abstufen in Folge.
Ja, das ist halt immer dieser Mechanismus. Ne?
Das ist
halt
die Kette.
So läuft es. Da geht's heute los, dann morgen, dann denkst du, die Aktie stabilisiert sich, dann kommt wieder ein Analyst, der senkt. Und das hört halt nicht aus. Und dann kommen die ersten Rebound-Trader, die geben wieder auf. Dieses brutale Szenario haben wir ja bei TeamViewer über Tage und Wochen gehabt. Ne? Und ich meine, jetzt gab es mal eine kurze Gegenbewegung, aber ob das nachhaltig ist, schwer zu sagen.
Sagen wir so, es war halt heute auch wirklich alles schlecht. Also unter Trading-Gesichtspunkten, klar, wenn eine Aktie dann mal um 20% verliert und wir laufen so eine runde Marke wie die 100 Euro an, kann man es probieren. Ich glaube, du hast ja auch heute Morgen kurz einen Rebound gemacht, aber auch da muss man sehr vorsichtig sein, die TeamViewer etc. Ja. Wenn die dieses Jahr war nichts bei Warta, also unter den Erwartungen für die nächsten Jahre jetzt auch, Margenausblick, Umsatzwachstum unter den Erwartungen, Batterieumsätze, V4 erst 2024, eigentlich war heute alles schlecht und da braucht man, also der Rebound war jetzt da, aber ich glaube nicht, dass die Aktie sich so schnell von diesen Niveaus erholen wird. Es ist einfach wieder zu viel Schlechtes.
Alles ist so schlecht, sagt doch Markus Koch immer. Alles ist schlecht. Nee, das sagt immer die Community. Ja, deswegen, ich sehe jetzt, wie gesagt, auch keine Kurstreiber. Und apropos Analysten, hier kam gerade eben auch schon, die DZ-Bank senkt Warta auf Verkaufen von Kaufen. Fairer Wert von 145 auf 90 Euro gesenkt. Und das ist halt einfach immer das Problem, dass die meisten Analysten das nicht vorher sagen, sondern nachher sagen. Wobei bei Warta gab es wirklich auch einige, die schon immer skeptisch waren. Und selbst diese ganzen Umsätze jetzt mit dem Stammgeschäft, die waren ja auch schon die ganze Zeit in Frage gestellt. Deswegen, wer weiß, ob das nächstes Jahr auch noch so gut läuft. Und ja, also
und du hast ja auch gesehen, die letzte Ankündigung, dass ja Warta auch bei den neuen AirPods wieder mit dabei ist, die hat ja auch gar nicht mehr für Kursfantasie gesorgt. Ja, das heißt, vielleicht hat der Markt wirklich schon sehr stark den Fokus jetzt auf das E-Mobilitätsgeschäft gerichtet und da kam jetzt halt auch nichts, gell?
Ja, also auf jeden Fall, bei mir lief die Woche, die letzten zwei Wochen im Trading echt extrem gut, vor allen Dingen auch im Ami-Depot, aber gestern und heute, da wird man mal wieder auf den Boden der Tatsachen runtergeholt. Und das ist echt lustig, immer zu sehen, wenn es gut läuft, dann funktioniert gefühlt teilweise echt alles. Na, du denkst, du bist der Größte und hast irgendwie viele Treffer. Teilweise ist es auch Glück mit Zahlen und so. Aber dann heute Morgen Warta, jetzt kommt BioNTech noch hinterher. Das ist dann immer typisch, dass alles gleichzeitig kommt. Und dann laufen andere Aktien auch nicht. Und dann hat man eben direkt einen großen Verlust. Aber gehört einfach dazu. Und ich habe jetzt auch heute einiges realisiert. Ich muss mal gucken, wie viel ist das? Naja, auf jeden Fall vierstellig Verlust realisiert. Gehört dazu, ist nicht weiter dramatisch, aber naja, da muss man einfach mal durch. Es gab ja gestern jetzt noch auch noch einiges an Zahlen am US-Markt. Ich will mal so ein, zwei Unternehmen dort noch von durchgehen. Ah, nee, vielleicht ganz zuvor nochmal zu der BioNTech-Sache. Wir sind jetzt aktuell live von 241 Euro, hat die Aktien 20 Euro Diver nach unten gemacht. Beim letzten Mal haben die Aktien ja deutlich zweistellig verloren, als diese Merck-Pille kam. Ich glaube, diesmal wird das nicht ganz so stark. Die Zahlen nächste Woche bei BioNTech müssten wirklich sehr gut werden. Die Frage ist, hilft das jetzt noch einfach, weil sollte eigentlich auch bekannt sein. Deswegen habe ich jetzt hier einen Teil meiner Position auch geworfen, die 230 Euro, beziehungsweise ich gucke mal gerade, was das am US-Markt ist. Diese Marke hatte zuletzt immer gehalten. Und wenn die jetzt so schwach reinkommt, -6% vorbörslich auf 256 Dollar. Ja, also vielleicht halten die 250 Dollar der Bereich. Das da sehe ich noch Chancen, aber ja, das ist schwierig. Also die Meldung von Pfizer war, sie haben eine hocheffektive Pille, gerade der Pipeline, die Menschen mit hohen Risiken vor einer Hospitalisierung oder vom Tod schützt, einfach vor Covid-19. Die letzten Daten sind sehr ermutigend, sagen sie. Ich lese das hier mal live gerade durch aus dem Englischen mit meinem super Englisch. 89% Wirksamkeit anscheinend, wenn sie die Pille 3 Tage nach der Diagnose genommen haben. Das hat jetzt Pfizer gesagt gerade eben. Und diese Pille heißt Paxlovid. Paxlovid, okay. Deswegen, ja, das ist natürlich eine Alternative für viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Das ist ja wirklich wieder so wie die Merck-Pille. Eigentlich mittelfristig, meiner Meinung nach, hat das gar nicht so große Auswirkungen, denn ich glaube, viele Leute wollen halt nicht erst Symptome haben und dann eine Pille nehmen, sondern wollen halt vorab geschützt sein, ohne größere Symptome dann oder ohne die Gefahr, ins Krankenhaus zu gehen. Aber wenn der Markt eben mal in der Stimmung ist, dass Aktien fallen, dann ist es eben so. Und deswegen, da die Aktie jetzt im Trading Depot ist, muss ich auch auf Money Management achten. Im Langfristdepot lasse ich die Aktie trotzdem einfach mal liegen. Wie gesagt, mittelfristig weiter interessant. Ich glaube, im November kamen jetzt auch nochmal Daten von einer Konferenz, ich glaube, wo sie ihre Krebstherapien und so weiter da Daten vorstellen. Also vielleicht gibt es von der Seite nochmal Impulse und vielleicht auch nächste Woche ein bisschen was von den Zahlen. Also falls wir heute nochmal in eine brutale Übertreibung laufen mit irgendwie -20%, dann würde ich meine Position wieder aufsammeln, aber so lang jetzt erstmal abwarten, genau. Das war die eine Sache und gestern hatte unter anderem noch Airbnb gemeldet. Eigentlich müsste ja Airbnb sogar jetzt noch stärker steigen, wenn es jetzt noch eine Wunderpille gibt. Letztes Mal ist ja der ganze Reisesektor massiv angesprungen. Wenn es jetzt gar keine Gefahren mehr gibt, weil man sich entweder impfen lässt oder eine Pille nimmt, falls man die Symptome hat, dann könnten die ganzen Tourismusaktien wieder anspringen und Airbnb hatte gestern echt gute Zahlen gemeldet. Ich schaue gerade noch mal rein. Ich habe hier zu viele Tabs offen mit den Aussichten. Auf jeden Fall, ich glaube, der Umsatz und der Gewinn waren massiv über den Erwartungen. Ich muss gerade noch mal reinschauen. So, genau. 1,22 Dollar hatten sie verdient pro Aktie und die Schätzungen lagen eben nur bei 75 Cent. Und auch die Umsätze 2,24 Milliarden, da waren die Schätzungen nur bei 2,04 Milliarden und ich glaube auch der Ausblick, der war im Rahmen der Erwartungen, also es war ein Rekordquartal für Airbnb, Aktie ist 118 Milliarden schwer, ist weiterhin kein Schnäppchen, ich habe die Aktie ja gestern bei mir eine kleine Position mal ins Langfristdepot gekauft, wäre sie heute massiv unter die Räder gekommen, trotz guter Zahlen, hätte ich nachgekauft, so bleibe ich jetzt einfach erstmal investiert und ja, gucken wir mal, was die Aktie heute macht. Vielleicht zieht sie auch richtig schön nach oben durch. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte noch diesen Shareholder-Letter offen, wo noch so ein paar Details standen. Den habe ich nur von Peloton offen. Vielleicht, ich gehe mal ganz kurz auf Peloton ein, weil die Aktie wird brutalst zerrissen. Brutalst. -32%, $58,70 Dollar. Das ist das Niveau von Juli oder ne, von August 2020 oder so jetzt mittlerweile. Also Peloton hat jetzt 2/3 an Wert verloren wieder. Es gab ja diesen Hype durch Corona und alle haben sich so ein Bike bestellt. Jetzt gab es ja die Probleme, vor allen Dingen mit Lieferketten, mit einer Normalisierung. Jetzt hatte Peloton noch in diesem Quartal ja den Preis für das Bike massiv gesenkt auf irgendwie $1,500. Und ja, jetzt ist die Umsatzguidance auch, und das ist wieder das Thema, also das ist ganz, ganz wichtig. Wichtiger wie so ein Ergebnis pro Quartal ist immer, wenn dann irgendwelche mittelfristigen Umsatzerwartungen gesenkt werden. Da reagiert der Markt brutalst negativ drauf einfach. Und deswegen ist jetzt auch Peloton soweit unter Druck, weil die Guidance fürs Jahr 2022 so massiv gesenkt wurde. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die gar nicht so negativ sind. Zum Beispiel diese Subscriptions, diese Fitness-Subscriptions, die sind immer noch um 55% gewachsen. Also da läuft es eigentlich ganz gut. Der Umsatz ist um 6% gewachsen, also hier kam man nicht mehr so schnell vorwärts. Es lag halt vor allen Dingen auch daran, dass der Preis für das Bike so massiv gesenkt wurde. Und gegenüber dem Q1 im Vorjahr gibt es 87% mehr von diesen Subscriptions für ihre Kurse. 2,49 Millionen und auch der Ausblick eigentlich gar nicht so schlecht. Man will von 2,49 Millionen auf 3,35 bis 3,45 Millionen Fitness-Subscriptions wachsen. Also hier gibt es immer noch hohe zweistelliges Wachstum. Deswegen, also ich würde jetzt nicht direkt nachkaufen heute wahrscheinlich, weil wir kennen das, wenn die Amis so tiefe Minus eröffnen mit Aktien, da gibt es meistens nicht direkt einen Rebound, sondern teilweise auch sehr, sehr lang erstmal Verkaufsdruck. Aber ich sehe jetzt hier keinen Grund, direkt meine Position zu verkaufen. Die ist eh nicht sonderlich groß, deswegen ich werde erstmal abwarten. Und was man noch im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass vielleicht auch Apple, da gab es ja schon mal Übernahmespekulationen, Jetzt ist dieses Unternehmen nur noch knapp 18 Milliarden Dollar wert. Das kann, glaube ich, Apple mittlerweile mit so einem Quartalsgewinn fast kaufen, oder? Eigentlich würde der Peloton sehr gut dazu passen. Apple will viel machen im Bereich Fitness und Peloton liefert eben die Geräte. Deswegen, ja, hast du die Aktie auch im Blick, Marc, oder hast du dir jetzt gar nicht drauf geschaut gestern?
Ich habe die News heute Morgen über dpa gelesen. Im Endeffekt, ja, der Markt stellt halt so ein bisschen den Erfolg des Geschäftsmodells in Frage, wenn man halt zunehmend auch zur Normalität zurückkehrt, ja, dass halt Leute auch wieder mehr
beginnen. Planet Fitness hatte ja gestern auch, glaube ich, gute Zahlen, ne? Und das hat, glaube ich, auch nochmal reingeschlagen, dass jetzt so dieses Szenario kommt, Leute gehen doch zurück ins normale Fitnessstudio und ja, nicht mehr zu Hause Fahrrad fahren.
Genau, und weil man ja eh sieht so ein bisschen, dass diese Corona-Gewinne aus dem vergangenen Jahr sich gerade eh zunehmend schwer tun, könnte das auch noch mal ein bisschen das Ganze verstärken. Also im Endeffekt, ja, ist schwierig jetzt hier irgendwas zu sagen. Ich meine, die Aktie wird heute bei wahrscheinlich -30% in Handel kommen. Ja, weißt du mal, so kurze Übernahmegerüchte könnten da auch schnell wieder für einen Bounce sorgen, aber das ist jetzt auch so eine große Spanne, in der die Aktie pendelt, und das Ziel ist ja eigentlich immer versuchen, dass man einfach einen guten Einstieg erwischt, ja, unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten, den sehe ich hier aktuell nicht und deswegen mache ich bei der Aktie auch nichts.
Ja, ich werde auch nicht. Also diese Reflexe, die man immer schnell hat, zum Beispiel, eine Aktie fällt 20%, ich kaufe, weil sie so günstig geworden ist. Die Aktie ist auf dem Papier halt günstiger geworden, aber Börse handelt immer die Zukunft und die zukünftigen Cashflows, und hier, wenn es hier halt Senkungen gibt fürs nächste Jahr, dann ist die Aktie halt auch heute weniger wert, weil die zukünftigen Umsätze und Gewinne niedriger ausfallen. Und dann werden die Kursziele massiv gesenkt und das sorgt dann eben für diese Reaktion. Deswegen muss man dann mal ein bisschen vorsichtig sein und sagen, okay, Bata fällt 10%, die ist ja viel günstiger geworden. Nein, denn die Schätzungen waren deutlich höher für die nächsten Jahre und das wird jetzt halt einfach eingepreist. Deswegen ist die Aktie zwar vom Kurs her günstiger geworden, aber nicht wirklich so von der Bewertung. Ne? Das sind halt immer zwei Unterschiede und darauf muss man einfach achten. Und vor allen Dingen, wenn der Markt so brutal unterwegs ist, dann ist das gefährlich. Jetzt kam hier schon wieder gerade eine Lost Connection, jetzt läuft's wieder. Also irgendwie haben wir immer auch einen Wurm bei der Aufzeichnung, aber zumindest bei Dings läuft's ja. Scheint aber weiter zu laufen. Genau.
Ich glaube, das ist einfach dein Redefluss heute. Ich merke, du bist richtig on fire.
Also. Ja, ich muss raushauen hier. Ja. Deswegen, ich gebe mal wieder das Mikro, werfe ich mal zu dir rüber. Was hast denn du noch jetzt im Blick allgemein oder zum Gesamtmarkt?
Jo, ich wollte dich jetzt hier in deinem Redefluss hier nicht unterbrechen.
Ich bin fertig. Ich gehe gleich nochmal auf Airbnb ein. Die habe ich jetzt mal aufgerufen, aber kannst du erstmal schauen.
Okay, also ich wollte eigentlich nur noch ergänzend sagen, gerade bei Nvidia, also es würde mich nicht wundern, wenn die Aktie gestern erstmal hier hoch gesehen hat. Immer dann, wenn es parabolisch wird und auch bei diesen extrem hohen Umsätzen, sind nicht selten dann auch mal irgendwo Wendepunkte, zumindest kurzfristiger Natur. Und ich kann nur abraten, dann solche Bewegungen noch hinterher zu jagen. Das geht eine Zeit lang gut, aber dann oftmals kommt eben auch der Gegenschlag oder es passiert eben nicht mehr viel. Also Euphorie ist immer gefährlich an der Börse und bei solchen Aktien jetzt auch wirklich vorsichtig sein. Im Endeffekt, das Ding ist gelaufen. Wer da durchgehalten hat, Glückwunsch, aber da jetzt noch versuchen, ein paar wenige Prozent rauszupressen, gegenüber doch einem erhöhten Rückschlagrisiko, ist eben wiederum aus CHV-Gesichtspunkten nicht wirklich gut. Ja. Bezüglich BioNTech, man hat ja gesehen am 1. Oktober die Meldung mit Merck. Ich könnte mir auch vorstellen, in dem Fall wird wieder heißer gekocht als gegessen. Jetzt gerade, finde ich, ist der Abverkauf noch zu kontrolliert. Aber wenn man auch mal schaut, die Corona-Zahlen, diese Inzidenzwerte haben jetzt wieder neue Rekordniveaus erreicht. Und es wird ja auch immer mehr über die Booster-Impfung geredet, dass die ja einfach ja die nächste Konsequenz eigentlich ist für alle. Insofern denke ich, bleibt BioNTech interessant. Und wenn es jetzt heute nochmal Richtung -15, ja, so ab -12%, wird es eigentlich auch rebound-technisch interessant. Und da kann man sich dann auch nochmal schön die Situation von Anfang Oktober anschauen. Und zwar, das war genau der 1.10., gerade mit dieser Merck-News. Wenn Aktien eben kurzfristig wirklich sehr stark unter Druck geraten, was durchaus auch nochmal passieren könnte heute, wenn die Amis dazu stoßen und eben dann auch diese erste Reaktion womöglich nochmal weitere Schwäche ist, ab so -15% ist es dann echt eine gute Rebound-Konstellation, weil, sage ich mal, sind jetzt ja keine direkten negativen Nachrichten für BioNTech, ist immer noch sehr spekulativ. Und wenn man auch mal sieht, dieses Tief von Anfang Oktober hatte eben bis heute Bestand. Und das ist auch einfach das Schöne an solchen richtig guten Rebounds. Das sind oft eben markante Tiefs, die zumindest dann über ein paar Tage Bestand haben. Insofern, jetzt ist es noch zu kontrolliert, aber bei 2.10 habe ich heute mal das erste Limit drin, knapp drüber. Und da sehe ich es eigentlich vom CRV her gar nicht so schlecht, dass man mal auf eine Gegenbewegung setzt, weil ja, es ist halt auch noch sehr viel Spekulation dahinter, gell? Und Booster-Impfung und die Corona-Entwicklung sprechen ja eigentlich weiterhin für BioNTech.
Ja, mittlerweile sind wir minus 7,7% vorbörslich in den USA, also 219 Euro, gerade eine Stoppwelle auf TradeGate, also da ist auf jeden Fall ordentlich Druck dahinter. Und apropos nochmal Verhältnis bzw. Vergleich Nvidia, da gibt es ja noch den Kandidaten mit Tesla, die Aktie ist ja auch mittlerweile ziemlich heiß gelaufen. Es ist ja die eine Sache immer, ob man jetzt sagt, ich gehe short. Na, das ist sehr gefährlich, weil diese Übertreibungen können immer noch weiterlaufen, aber man kann sich halt auch einfach aus solchen Aktien dann einfach raushalten. Also auch sowas wie Nvidia jetzt, ja, nachdem die Aktie jetzt von $200 auf $300 innerhalb von ein paar Tagen gestiegen ist, muss man nicht mehr hinterherlaufen. Es war ein tolles Unternehmen, Zukunftsaussichten sind weiter gut, aber 760 Milliarden M-Cap jetzt, das ist natürlich auch nicht ohne, ja, mittlerweile. Klar, wenn die jetzt führender Player werden mit den ganzen Zukunftstechnologien, ist das vielleicht immer noch günstig, aber trotzdem, es kommt ja auch darauf an, was man jetzt so ein bisschen chance-risikomäßig macht. Und da haben wir jetzt gestern, glaube ich, so eine heftige Bewegung gesehen einfach. Also ich persönlich bin ja jetzt erstmal nicht mit dabei und steige auch jetzt nicht ein. Deswegen. Und auch bei Tesla werde ich jetzt aktuell auch vorsichtig sein. Das ist schon der Wahnsinn. Die macht jeden Tag Kursgewinne, die mehr wert sind wie große Autobauer aktuell. Also das ist auch schon, die Sprünge sind brutalst, muss ich sagen. Wirklich brutalst, aber gut.
Nein. Ja, und es klingt trivial, aber in den Fällen, wenn ich nichts mache, kann ich auch schon mal nichts verlieren. Ist halt auch eine Erkenntnis. Und im Endeffekt, wenn die so eine Dampfwalze, wenn die halt mal in Bewegung ist und die Trägheitskräfte überwunden und du gehst da aus freien Stücken einfach shortest blind rein, das ist, ja, dann sind ja im Endeffekt die Verluste unbegrenzt, also sollte man einfach lassen. Ja, das Ding ist durch und die Börse kann länger in so einem irrationalen Zustand bleiben, als man selber liquide sein kann, ja, auch wieder so eine Floskel, aber ist eben auch was dran, deswegen Fokus auf die nächsten Manöver, wo man eben ja mit deutlich besserem Chance-Risiko-Verhältnis operieren kann und allgemein jetzt, weil jetzt doch ein bisschen Euphorie reingekommen ist in die Märkte seit gestern oder auch jetzt die letzten Tage, weil es halt wirklich kontinuierlich weiter nach oben gegangen ist, wieder ein bisschen vorsichtig sein, ein paar Gewinne mitnehmen kann auch nicht schaden, weil aus nichts heraus kann dann nochmal ganz schnell wieder Verkaufsdruck aufkommen. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches.
Der gute TechDAX fällt gerade auf Tagestief und so, auch der DAX bröckelt so ein bisschen ab, also ich glaube, ich werde dort auch nochmal mit Depot ein bisschen ausmisten.
Ja, und also allein die gestrige Reaktion teilweise auf Zahlen sieht man auch so ein bisschen, dass Investoren da jetzt nicht mehr so eine hohe Kaufbereitschaft haben oder wie gesagt, das Hahn das so besuchen. Das sind oft so erste Vorboten. Das stellt jetzt nicht komplett diese Bullenbewegung in Frage, aber kurzfristig könnte jetzt doch wieder ein bisschen mehr Gegenwind aufkommen und ja, zumindest sich schon mal gedanklich ein bisschen auf das Szenario vorbereiten und wenn die Schwäche weiter akut werden sollte, auch einfach ein bisschen einen Plan haben, nehme ich heute noch ein paar Gewinne bei der einen oder anderen Aktie mit oder auch was ich neu gekauft habe, da wirklich konsequent dann seine Risikobegrenzung, Verlusttoleranzen einhalten, weil sonst kann man eben ganz schnell auch wieder auf den Deckel bekommen.
Ja. Genau, okay, ich muss mal hier gerade nebenher gucken, ob es hier irgendwelche Gründe gibt, dass hier gerade so Druck reinkommt überall, also das ist echt irgendwie ganz seltsam und die Autoaktien steigen fröhlich und munter weiter vor sich hin. Also es ist wirklich faszinierend. Und Puma ist eine der Leader-Aktien, da bin ich zumindest noch dabei. Die sieht ja ganz gut auf, macht ein neues Allzeithoch. Der ganze Sportartikelsektor ist ja weiter extrem gefragt. Und da sehe ich auch langfristig weiter ganz gute Chancen. Aber ob man da jetzt natürlich kurzfristig auch noch hinterherlaufen muss, das ist so die Frage, genau. Wir wollten noch mal ganz kurz auf die Goldesel-Trader-Ausbildung eingehen. Da kamen auch noch Fragen zu. Da gibt es jetzt ein paar neue Details, die wir stellen. Die Landingpage zur Anmeldung jetzt am Wochenende online. Und alle Leute, die sich da uns eine Mail geschickt haben, die bekommen dann eine Mail von uns mit der Seite, wo sie sich anmelden können. Genau, und dann geht es, ich muss mal gerade schauen, ab
22. genau geht's los.
Genau, du kannst ja mal ein paar Details noch sagen, wie es aussieht.
Genau, also das Motto lautet, wer zuerst kommt, mal zuerst. Am Wochenende wird die Seite online gehen. Das ist im Endeffekt jetzt unser Pilotlauf. Und dann ist natürlich auch geplant, wenn das ganze Format gut ankommt, wovon ich ausgehe, dass man das eben auch natürlich in einer zweiten oder dritten Edition noch anbietet, kann dann natürlich auch auf die bestehenden Inhalte aufbauen. Ja, was erwartet euch im Endeffekt? Es gibt einmal in der Woche ein Webinar. Da werden wir natürlich auf die Märkte eingehen. Da werden wir uns über interessante Aktien unterhalten. Zeige ich auch ein bisschen, was habe ich so getradet, was war gut, was war schlecht. Dann wird es wöchentlich auch Educational Videos geben. Und das Ganze wird natürlich aufgezeichnet. Also selbst wenn ihr bei den Webinaren nicht dabei sein könnt, wo ihr auch Fragen stellen könnt, dann gibt es dafür immer noch eine Aufzeichnung. Es wird ergänzend, ich glaube, ein Discord-Channel ist geplant, aber auf jeden
Genau.
Fall auch noch eine Telegram-Gruppe, wo ich dann auch über die Woche immer mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Und ja, wenn ich eben was sehe, woraus man wiederum lernen kann, dann werde ich das Ganze teilen, auch mal die ein oder andere interessante Aktie vorstellen, also dass man immer auch ein bisschen am Puls der Zeit mitgenommen wird, aber gleichzeitig eben auch ja Grundlagenwissen und ja, ich würde auch sagen, fortschreitendes Wissen einfach rund ums Thema Trading, um Setups, um alles, was da dazugehört, dass man dann nach dieser Zeit auch imstande ist, im besten Fall eigene Entscheidungen zu treffen und das eben auch mit einer gewissen Sicherheit, sich nicht nur leiten lassen von anderen und einfach ein besseres Grundverständnis für Trading, für Börse etc. Also ich denke, das wird cool. Am Wochenende wird es online geschaltet. Ich denke, dann wird man sich anmelden können. Das Ganze
Genau.
wird auf ein limitiert sein für eine begrenzte Anzahl von Leuten. Ja, dass man da auch immer noch ein bisschen auf die einzelnen Bedürfnisse zumindest ansatzweise eingehen kann. Natürlich, wenn jetzt hier eine rege Fragenflut losgetreten wird von jedem, man kann nicht auf jede Frage eingehen, aber viele Fragen gehen ja oft auch in die gleiche Richtung, behandeln die gleichen Themen. Das kann man dann auch peu à peu abarbeiten. Jo, genau.
Ich glaube auch, das wird eine mega Sache unter. Es wird keine heiliger Gral versprochen, sondern
Nein.
einfach nur so das Handwerkszeug, was wir auch nutzen, um dann unterm Strich erfolgreich zu sein. Aber dass man da auch immer mal wieder Rückschläge hat, wie zum Beispiel heute. Ne? Es gibt immer Meldungen, die kommen aus dem Nichts. Damit kann man nicht rechnen. Und da muss man eben auch mal mit Verlusten leben. Aber umso wichtiger ist auch das Thema Money Management und so weiter. Und das bekommt ihr dort alles beigebracht, um dann möglichst langfristig dann im Trading erfolgreich zu werden. Genau. Ich will ganz kurz noch jetzt auf die Airbnb-Zahlen eingehen, um die Zahlen nochmal einordnen zu können, weil dass die Erwartungen und der Umsatz höher als erwartet waren, ist natürlich schön und gut, aber jetzt nochmal ein paar Zahlen, nämlich der Umsatz zum Beispiel 67% Wachstum gegenüber dem Vorjahr, was ja schon extrem gut ist, wobei natürlich der Vorjahresvergleich durch Covid noch extrem niedrig war, aber das Unternehmen ist richtig gut unterwegs und ja, positioniert sich als führende Plattform für Urlaub und auch für diese Experiences. Da sind sie auch mittlerweile stark unterwegs, also solche Special Locations und so weiter. Das Geschäft ist auch deutlich zweistellig gewachsen und der Gewinn ist sogar um 280% gestiegen, also das Net Income. Also das war richtig, richtig gut und die bereinigte EBITDA-Marge 120%. Alles in allem sehr, sehr gute Zahlen bei Airbnb. Und ich habe jetzt zwei Plays im Bereich der ja, Reiseanbieter, nämlich Booking.com. Die hatten auch sehr gute Zahlen gemeldet und eben Airbnb. Ich hoffe, die ergänzen sich ganz gut. Ein paar sagen ja, Airbnb macht Booking.com irgendwann platt. Aber naja, auch bei Booking läuft es, glaube ich, ganz gut. Und da sehe ich auch langfristig eigentlich noch ganz gute Chancen. Deswegen auf jeden Fall bessere Chancen als bei einer TUI zum Beispiel. Deswegen investiere ich lieber in solche Plattformbetreiber als in TUI, die dann irgendwelche Flugzeuge betreiben und Hotels und so weiter. Genau.
Airbnb, muss man sagen, trifft einfach auch den Nerv der Zeit mit dem Geschäftsmodell. Also wenn ich da auch mal an meine Urlaube denke, es ist einfach mega nice. Du gehst in eine andere Stadt irgendwo, du kannst dir was mieten, bist komplett flexibel, bist komplett unabhängig, bist auch nicht immer an Hotels gebunden. Ja, viele oder gerade auch jetzt in Zeiten von Corona, da hat man es ja gerne auch ein bisschen mit weniger Leuten um sich oder ja, dass man einfach auch nicht an diese Essenszeiten etc. gebunden ist. Und ich finde es genial und ich glaube, Airbnb wird da ja doch noch vor einer weiteren guten Zeit stehen. Also wenn man jetzt einfach auch mal das Geschäftsmodell betrachtet, ist einfach
Genau.
top.
Denke ich auch. Als letztes will ich nochmal, bevor ich nochmal vielleicht auf ein paar deutsche Aktien eingehen, nochmal ganz kurz auch auf Cloudflare eingehen. Ist ja ein Anbieter eines Content Delivery Networks. Ne, das Thema ist sehr, sehr wichtig. Ne, die schnelle Webseiten und so weiter und auch Schutz vor solchen DDoS-Attacken und so weiter. Cloudflare ist ja wirklich, also die Aktie, die ist brutal. Ich dachte eigentlich gestern nach den Zahlen, okay, ich hatte sogar echt überlegt, Short zu gehen vorher, weil ich mir gedacht habe, okay, die Aktie ist so stark gestiegen, die kann ja fast nur noch fallen, aber immer wenn man denkt, es kann nicht mehr weiter steigen, kann es noch weiter steigen. Und wenn man denkt, es kann nicht weiter fallen, kann es auch noch weiter fallen. Und auch Cloudflare steigt jetzt noch weiter, aber ich finde das halt kurzfristig jetzt auch schon wirklich übertrieben. Die Aktie ist nochmal 6% im Plus. Und ich will euch mal ganz kurz nochmal so die Verhältnisse zeigen. Die Aktie steht jetzt bei $213, also im November 2021. Im November 2020 stand die Aktie bei, müssten so $75 gewesen sein. Also die Aktie hat sich fast verdreifacht. Und wenn man jetzt mal sich die Zahlen anschaut, die schon gut waren, über den Erwartungen noch der Ausblick. Im dritten Quartal hat man $172 Millionen Umsatz gemacht. Das ist ein Anstieg um 50, um 51%, ja. Und man hat, glaube ich, auch noch einen Verlust gemacht, also nicht mal profitabel. Das heißt, Aktie steigt um verdreifacht sich, ja, 200% und Umsatz steigt nur um 50%, mal weiter nicht profitabel. Und mittlerweile ist das, ich muss mal schauen, dass Enterprise Value zu Sales Verhältnis bei 117. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse mittlerweile. Ja, ich habe sogar echt überlegt, hier mal die Position zu verkaufen. Und aber man weiß es halt nicht, ne, ob man dann wieder den Einstieg bekommt. So, das habe ich auch schon mehrfach probiert. Auch bei Plug Power habe ich dann gedacht, okay, wie verrückt, ich verkaufe. Und danach hat die Aktie sich nochmal verdoppelt. Ist halt echt schwer zu timen. Und dann hast du noch das Problem mit den Steuern, die fällig werden, weil die Position ist irgendwie über 100% im Plus. Das ist dann halt auch relevant. Und wenn man dann verkauft, hat man eben deutlich weniger Geld auf dem Konto, wie die Aktienposition war. Und da muss die Aktie schon um gewisse Weise fallen, damit man wieder dieselbe Stückzahl zurückkaufen kann. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Dazu kam auch noch eine Frage, habe ich gesehen vorhin. Weiß nicht, Marc, wie machst du das? Ich muss mal gerade mal schauen, wo die Frage war.
Lese am besten genau noch mal kurz vor, dann können wir drauf eingehen.
Okay, ich muss sie nochmal suchen hier. Das war sie nicht, das war sie nicht. Ah. Wo war die denn überhaupt? War die von heute? Gewinnwarnung? Oh, wir haben noch so viele Fragen offen. Müssen wir mal. Ach ja, genau. Nvidia scheint in eine Übertreibung zu laufen. Meinung dazu, fast 600 Milliarden M-Cap bei 15 Milliarden Umsatz. Ja, das Thema hatten wir ja schon angesprochen eben. Und jetzt aber Thema Gewinnmitnahmen. Oftmals hört man von Bloggern, dass es keinen Sinn macht, da man die 25% Steuern ja wieder reinholen müsste. Jedoch muss man diese Steuer sowieso irgendwann zahlen. Also macht es doch Sinn zu verkaufen, um zum Beispiel bei minus 10% wieder reinzugehen. Hast du da eine Meinung oder wie machst du das? Oder du hast ja, glaube ich, gar kein wirkliches Langfristdepot, oder?
Genau, also im Endeffekt betrifft mich das jetzt nicht direkt aktuell. So ein paar also ja, mittelfristige Positionen habe ich schon offen, aber jetzt nicht unter Investmentgesichtspunkten. Aber im Endeffekt, man muss sich halt klar machen, solange dieses Geld eben in der Aktie ist, kann das Geld halt anders arbeiten. Ja, also mit diesen 100%, ein Unternehmen versucht ja auch immer von diesem Zinseszinseffekt zu profitieren. Und es hängt natürlich auch immer von dem Einstieg ab, weil wenn jetzt
Genau.
eine Nvidia 10% macht, ist es ja immer auch bezogen auf den Vortagesschlusskurs, ja. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, die Aktie deutlich günstiger eingesammelt habe, dann kann es eben sein, dass mit so einem Tagesanstieg das auf meine Position ja vielleicht 20% sind und eben keine 10% mehr. Und das ist halt dieser versteckte Zinseszinseffekt auch, der eben, wenn man solche Ten-Bagger reitet, da können halt sehr große Vermögen entstehen. Genau, solange das Geld halt in der Aktie ist, kann es eben anders arbeiten, wie du verkaufst. Dann gehen ja die 25% Steuer weg, Soli- und Kirchensteuer. Und dann wirst du ja erstmal für die neue Herausforderung gestellt, eine Aktie zu suchen, die eben ja dann auch wieder ins Steigen kommt. Und es ist oft so ein bisschen auch ein Trugschluss. Also kommt natürlich darauf an, wo sich die Aktie im Kontext befindet. Ich finde, jetzt gerade geht Nvidia definitiv in eine krasse Übertreibung, könnte gestern sogar jetzt erstmal ja das Top gesehen haben. Aber davon abgesehen muss man sich das halt immer ein bisschen bewusst machen. Das Geld kann anders arbeiten, solange es eben noch im Unter, also solange man die Position hat. Da hat man eben, ja, wie sagt man, nicht unbedingt einen versteckten Kredit, aber
die Position. Ja, also, ja, es gibt, ich versuche mal so ein ganz einfaches Beispiel zu machen. Also ich hoffe mal, das stimmt jetzt überhaupt, was ich hier erzähle. Sagen wir haben eine Aktie zu 100 Euro gekauft und die Aktie steigt extrem schnell auf 200 Euro. Dann haben wir ja einen Verdoppler im Depot. Und jetzt könnte man denken, ah, okay, was mache ich jetzt mit der Aktie? Nehme ich mal Gewinne mit und zahle darauf die Abgeltungssteuer oder lasse ich die Aktie einfach drinne? Klar, die Idee ist wahr zu sagen, okay, es ist eine Übertreibung und ich kaufe einfach niedriger wieder zurück. Aber in dem Fall wäre es jetzt ja so, wenn die Aktie von 100 Euro steigt auf 200 Euro, haben wir 100 Euro Gewinn gemacht. Wenn wir dann so 200 Euro verkaufen, dann müssen wir die 100 Euro Gewinn versteuern. Also man versteuert ja nicht die ganze Position, sondern nur den Gewinn. Das ist auch wichtig. Ne? Wären in unserem Fall 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätsbeitrag. Bei uns auf dem Konto würden dann, also die Aktienposition war 200 Euro wert, aber uns werden ja nur noch 174 Euro oder 173 Euro gutgeschrieben. Das heißt, die 25% gehen weg plus Soli. Und jetzt haben wir nur eben nur noch diese 173 Euro zum Neuinvestieren. Ne? Und das ist natürlich schon ein großer Nachteil. Jetzt kann man natürlich warten, bis diese Position auf 173 Euro fällt. Dann könnte man die wieder zurückkaufen. Aber die Frage ist natürlich, macht sie das überhaupt? Ja, und man denkt natürlich oft, jetzt wird's übertrieben und so, aber ich habe auch in der Praxis festgestellt, dass es nicht so leicht ist und dass es dann unterm Strich teilweise einfach besser war, die Position zu halten. Außer man kommt jetzt wirklich mal in solche völlig verrückten Kursbewegungen, wie damals auch bei Tesla, als die auf über 1000 gestiegen ist. Jetzt steht sie ja sogar noch mal viel höher, aber die hat dann trotzdem mal irgendwann mal 30% korrigiert. Also ja, ich will das jetzt nicht empfehlen, das zu machen, aber in solchen Fällen kann man es überlegen, aber es ist in der Praxis dann doch deutlich schwerer, als man immer denkt. Deswegen, also im Zweifel bei guten Unternehmen einfach dabei bleiben. Deswegen weiß ich auch bei Cloudflare jetzt gerade nicht, ob ich da jetzt wirklich verkaufe. Aber klar, so eine Aktie kann sich eben jetzt auch mal schnell 20%, 30%, 40% nach unten bewegen. Das muss man halt auf dem Schirm haben einfach. Aber ja, es gibt da kein pauschal richtig oder falsch, denke ich einfach.
Interessant wird es vor allem dann ja auch, wenn so ein Wachstumsunternehmen beginnt, sage ich mal, eine Dividendenpolitik zu starten und eine Dividende auszuzahlen. Wenn du halt das Geld, sage ich mal, noch in der Aktie lässt, hast du halt 100% Produktivkapital, ja, und das Geld kann halt anders arbeiten, wie du verkaufst halt, weil dann musst du ja erst auch mal wieder was Neues finden, was dann überhaupt beginnt zu arbeiten. Aber da sind wir auch schon wieder bei der grundsätzlichen Frage, bist du jetzt Trader? Da ist es eine ganz andere Geschichte oder fängst du jetzt halt an, irgendwie ein Investmentdepot aufzubauen, weil gerade unter dem Gesichtspunkt des Investments, da fällt diese Steuerthematik, also mit der Abgeltungssteuer halt viel stärker ins Gewicht. Also wenn der Anlagehorizont wirklich sich über mehrere Jahre erstreckt, wie du versuchst jetzt hier, sage ich mal, einfach ja einen Verdoppler oder so unter Trading-Gesichtspunkten zu begleiten und dann aber aus markttechnischen Überlegungen auch relativ schnell wieder die Reißleine zu ziehen, wenn der Trend beginnt zu kippen. Also da muss man eben auch schon mal grundsätzlich differenzieren.
Ja, genau. Hast du noch irgendwelche interessanten Aktien am deutschen Markt? Weil wir haben auch einige Fragen offen, aber vielleicht kannst du ja, wenn du noch was hast, auf 2, 3 Werte eingehen, die noch aktuell interessant sind. Ich gucke gerade auch noch bei mir in mein US-Depot, aber ich bin, wie gesagt, aktuell ist auch kurzfristig eher vorsichtig. First Solar hatte noch Zahlen gemeldet, die waren etwas unter den Erwartungen, aber der Ausblick wurde bestätigt. Meta bzw. Facebook läuft ja eigentlich ganz gut. Da bleibe ich, glaube ich, mal noch drinnen in meiner Position. Aber ansonsten halte ich jetzt auch erstmal kurzfristig mehr Cash im US-Trading-Depot dann.
Ja, also man sieht ja gerade, das Umfeld ist heute auch ein bisschen nervöser. Also übers Wochenende werde ich keine neuen Positionen mehr aufnehmen. Kurzfristiger Natur habe ich heute Morgen zum Beispiel noch eine Elring gekauft. Die haben ja ein Buy-Rating gekriegt mit jetzt über 100% Kurspotenzial. Ja. Die letzten Zahlen waren nicht schlecht und allgemein präsentiert sich der Autosektor ganz gut, aber die würde ich auch bei einem weiteren Anstieg heute direkt noch abstoßen. Gut, Bitcoin Group habe ich noch drin. Die hatten ja jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, oder 3, eine ambitionierte Kaufstudie wurde veröffentlicht mit Kursziel 120 Euro. Also ist ja mehr als 100% Kurspotenzial. Heißt natürlich nicht, dass ich diese Erwartung jetzt an die Aktie habe, aber der Bitcoin und Co. hält sich weiterhin eigentlich ganz gut. Leider ist die Aktie in erster Linie immer von der Bitcoin-Bewegung getrieben, weil, ich sag mal, die Die Aussage der Studie war ja auch, dass eben ein Großteil der Marktkapitalisierung durch die eigenen Coins schon abgedeckt ist und mit der Plattform bitcoin.de, da hat man jetzt auch ein entsprechendes Nutzerwachstum verzeichnen können und da ist man fundamental, ist man eigentlich nicht wirklich teuer und ich fand so die charttechnische Ausgangssituation die letzten Tage war eigentlich auch ganz gut. Muss man schauen, ob sie sich hält, wenn sie jetzt wieder, ja spätestens unter 50 würde ich hier aber auch die Reißleine ziehen, weil wer Bitcoin Group schon über eine längere Zeit verfolgt, das ist schon eine ganz schöne Zicke. Und ja, wenn der Coin dann auch mal wieder übers Wochenende Luft ablassen sollte, läuft man da halt Gefahr, dass montags direkt mal wieder ein schönes Downgap in der Aktie vorzufinden ist. Die Manns News gestern mit dem Auftrag von BMW hat gut eingeschlagen. Da war ich kurzfristig dabei, bin aber leider viel zu früh raus. Heute Morgen dann aber geschortet. Das war einfach zu viel des Guten kurzfristig und jetzt aber wieder eine Long-Position, die würde ich heute aber auch wieder schließen. Also das sind oft eben auch Aktien, die News getrieben sind, da stimmt die Volatilität, da probiere ich dann halt auch mal was, wenn ich am Desk sitze und ja, gab ja schöne Extreme, sage ich mal jetzt heute Morgen, Short und jetzt unten 51 könnt ihr erstmal halten und noch ein bisschen weiter Boden gut machen. Da würde ich dann aber auch erstmal noch die Zahlen abwarten, weil also wenn man jetzt den Chart sich anschaut, unabhängig von der aktuellen News, hat die ja auch auf nichts Gutes hingedeutet, weil die Aktie kam jetzt zuletzt gar nicht mehr aus dem Tritt und, wie so oft hat man es ja auch schon nicht das gehalten, was sie versprochen haben.
Ja. Das wollte ich gerade sagen.
Ja, da muss man wirklich aufpassen, deswegen ohne einen Gewinnpuffer würde ich da auch nicht in die Zahlen gehen, aber ich meine, man muss sagen, durch das, dass gerade halt echt hohe Volatilität ist, hat man auch immer wieder ganz gute Trading-Situationen, die das ist nicht selbstverständlich, dass man so krasse Tagesbewegungen hat und da kann man dann auch mal natürlich was ausprobieren, aber Wind ist heute mal wieder stärker, ich meine, Energiekonto hat ja vorgelegt, hier ist ja immer noch die Story, passt weiterhin alles, dass jetzt Abo Wind auch zunehmend einfach, ja, sage ich mal, den Vorsprung zu Energiekonto weiter abbaut. Das ist aber eine Position, da trade ich nicht groß rum. Man sieht ja auch die erratischen Bewegungen, ist ja auch eher im Nebenwertesegment angesiedelt. Da halte ich einfach meine Basisposition und lasse das Ding laufen. Und wenn der Markt weiter hochzieht und eine Abo profitiert davon, dann ist es einfach auch fürs Gemüt, ja, einfach eine entspannte Situation, wie ich bin jetzt zum Beispiel reiner Daytrader, immer nur flat und muss jeden Tag immer um neue Einstiege kämpfen. Und wenn dann schon ja, der Tag morgens mit entsprechenden Upgaps anfängt, das ist halt echt hoher Stress. Deswegen, ja, finde ich es entspannter, wenn man da ein bisschen auf mittelfristige Storys setzt. Ja, also das waren eigentlich so die Neuzugänge.
Ja, dazu können wir auch gerade ganz mal schön und perfekt auf diese eine Frage eingehen vom Sascha. Bezüglich der Gewinnwarnungen im grünen Sektor. Vestas hatte ja die Prognose für die Marge gesenkt und hat die Aktie ordentlich nach unten getrieben. Und auch einige andere Aktien sind so ein bisschen jetzt unter die Räder gekommen. Hier wird Orsted, RWE, Encarvis genannt. Oder ob da jetzt auch noch andere, ob da jetzt noch weitere Gewinnwarnungen kommen könnten, wie wir damit umgehen. Ich kann ja ganz kurz mal anfangen. Also ich glaube, ganz wichtig ist zu unterscheiden bei den grünen Aktien, in welchem, also der Sektor ist zwar grüne Aktien, aber es gibt ja trotzdem verschiedene Unternehmen in dem Bereich, nämlich Unternehmen, die etwas produzieren oder Unternehmen, die etwas betreiben. Und das ist ein großer Unterschied. Vestas produziert ja solche Windkraftanlagen, ähnlich wie Nordex und Siemens Gamesa. Und hier muss man jetzt bei den anderen beiden Unternehmen natürlich auch aufpassen, wobei Siemens Gamesa hat ja, glaube ich, schon gewarnt oder vielleicht warnen sie auch nochmal. Ja, das kann natürlich sein. Aber bei den anderen Unternehmen, die ja nur Windparks betreiben, sehe ich jetzt nicht groß die Gefahr. Orsted hat ja, glaube ich, auch diese Woche gemeldet, die Zahlen. Und bei RWE und Encarvis sehe ich jetzt diese Gefahr eigentlich auch nicht, weil sie ja RWE auch im Energiehandel aktiv ist und eben auch Energieerzeuger ist und nicht diese Anlagen herstellt. Also jetzt nicht so direkt von diesen ganzen Lieferkettenproblematiken betroffen sind. Deswegen bin ich dort eigentlich so ein bisschen entspannter. Das einzige Problem war ja bei Encarvis und auch bei Orsted, dass dieses Jahr so wenig Wind gab und deshalb die Ergebnisse nicht so gut waren, aber das wird hoffentlich nächstes Jahr wieder besser.
Genau, also man darf jetzt nicht anfangen, ein Windanlagenbauer mit einem Projektierer von Wind- oder Solarparks und über einen Kamm zu scheren. Das geht nicht, aber man konnte zum Beispiel beobachten, wie diese Prognosesenkung von Vestas natürlich sich auch gleich negativ bei einer Nordex-Aktie bemerkbar gemacht hat, weil da ist dann schon irgendwo der Transfer, dass eben auch eine Nordex unter aktuellen Lieferengpässen leiden könnte. Das sind oft dann auch gute Short-Situationen, sage ich mal, über den Transfer zu sagen, hey, okay, eine Vestas bombt zusammen, das könnte eben auch Nordex mit in die Tiefe ziehen. Und hinzu kam eben, glaube ich, noch, dass allgemein eben ja zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die gesamte Branche unter Gewinnmitnahmen gelitten hat, also die grünen Aktien. Aber das ist auch nicht unüblich in der Bullenphase. Ja, es finden immer wieder auch Rotationen statt, dass dann man eben auch hergeht und sagt, man schichtet um von gut gelaufenen Aktien, die gönnen sich eine kleine Verschnaufpause in andere Sektoren, Branchen, wie auch immer. Und ja, das ist einfach nichts Ungewöhnliches. Genau, aber man muss halt immer aufpassen, wie man den Transfer ansetzt. Also da muss man halt zwischen Äpfel und Birnen klar unterscheiden. Aber ja, Nordex, man sieht ja, sie kommt jetzt seit der Vestas-Meldung auch nicht wirklich aus dem Tritt. Und ja, man hat ja auch gesehen in den letzten Monaten, die Nachrichtenlage um Nordex war jetzt nicht unbedingt immer die beste. Kapitalerhöhung, Margenprobleme. Mich würde es nicht wundern, wenn die jetzt auch demnächst nochmal mit so einer Lieferengpass-Geschichte über den Ticker kommen.
Ja, wenn die Großen vor allen Dingen schon Probleme haben, dann wahrscheinlich Nordex noch viel mehr. Also deswegen, bei Nordex muss man auf jeden Fall eher ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe die Aktie jetzt auch bei mir nicht im Depot. Und wenn so eine Meldung von Vestas kommt, dann wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch direkt reagiert und noch Nordex rausgeworfen. Deswegen da bin ich echt vorsichtig. Und da muss man schon diese Transfers, da muss man sehr schnell schalten einfach, wenn man Trader ist und versuchen, die Verknüpfungen herzustellen. Ah, okay, hier kommt eine Gewinnwarnung. Das könnte die Aktie belasten. Und selbst wenn man die Aktie nicht im Depot hat, hast du ja auch gesagt, dann kann man sogar vielleicht auf fallende Kurse setzen bei den Aktien. Das ist ja auch möglich. Genauso wie man das gesehen hatte, dass wenn es irgendwie ein Corona-Medikament gibt oder eine Wunderpille oder weiß Gott was, das ist für die Konkurrenten schlecht, aber gleichzeitig gut vielleicht für andere Sektoren wie die Tourismusindustrie und so. Also da gilt es dann wirklich schnell zu schalten. Und wer dort schnell schaltet, der kann richtig schöne Gewinne machen. Ne? Ist manchmal aber nicht so leicht, wie gesagt. Im Nachhinein ist dann immer alles klar, aber ganz schnell zu schalten ist nicht so leicht. Wir können doch vielleicht als letzte Frage nochmal, das ist ja für dich vielleicht gerade ganz passend, bezüglich Krankheiten. Wie sicherst du dich ab, wenn du krank bist und wenn du nicht an den PC kannst und so? Hattest du jetzt gerade oder warst du warst nicht so sehr krank, aber was würdest du dann machen in der Praxis, wenn es dir halt gar nicht gut geht?
Ja, ist doch klar, da werden die Hedges ausgepackt, oder? ja gut, im Endeffekt ist es halt das Betriebsrisiko eines jeden Unternehmers, er auch, wenn er krankheitstechnisch ausfällt. Ich sag mal so ein bisschen, wenn man auch zu Hause ist und man hat jetzt nicht gerade hohes Fieber und es kommt halt gar nicht mehr klar mit allem, hat man ja schon immer noch ein bisschen den Blick auf das Geschehen. Zum einen, klar, an den Tagen, da trade ich dann halt auch nicht, weil da kann ich dann auch noch diesen Stressfaktor einfach nicht gebrauchen. Wenn ich einen recht hohen Investitionsgrad habe, dann wird da halt auch eng abgesichert, also gerade Positionen, wo eben noch keine großartigen Gewinnpuffer vorhanden sind. Da packe ich mir dann durchaus gern einfach auch mal einen Stop ins System, weil wenn ich eben das Geschehen nicht aktiv verfolgen kann und ich komme unter meine Einstiegskurse, da muss man dann halt radikal sein, ja, weil wie gesagt, Verlustbegrenzung im Trading, das Kapital gilt es stets immer zu schützen. Also den Hedge, den packe ich ehrlich gesagt nicht aus, habe ich glaube auch noch nie. Ja, das sind eigentlich so die Geschichten weiterhin. Ich beobachte, ich habe Kursalarme bei Aktien, die ich im Depot habe, wenn sie unter markante Schwellen fallen sollten. Also ich mache halt wenig und versuche den Bestand entsprechend abzusichern. Aber wenn es mir dann zunehmend unwohl ist, dann sage ich mal, wäre die nächste Konsequenz, dass man halt einfach ein bisschen den Investitionsgrad runterschraubt.
Genau. Ja, also im Zweifel einfach 100% Cash halten, wenn man da ganz richtig krank sein sollte. Ansonsten, ich habe damit auch kein Problem, selbst wenn man den Markt nicht die ganze Zeit beobachtet. Entweder man setzt halt Stops ins System, man liquidiert ein bisschen was oder wenn man weiß, irgendwie oder wenn man irgendwie operiert wird oder so und dann länger im Krankenhaus ist, dann mal vielleicht einfach 100% Cash oder alles dann mit Stops absichern oder so, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn man halt solide Aktien hat und das einigermaßen einschätzen kann, dann kann man ja auch ein bisschen was drinne lassen und so. Na, das ist natürlich auch Geschmackssache einfach oder je nachdem, wie überhaupt so die Trading-Strategie einfach ist. Deswegen, aber ich, also ich persönlich würde es dann auch eher so wie du machen. Vielleicht so ein paar Aktien, wo die Story noch intakt ist, wo man einen Puffer hat, die laufen lassen und alles andere aber erstmal rausfeuern. Das ist ja im Endeffekt so ähnlich, wie wenn man in Urlaub ist.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ohne Witz. Das ist wie eigentlich in Urlaub gehen, gell?
Ja, genau. Das ist dasselbe. Man will ja auch nicht den ganzen Tag drauf gucken. Vielleicht ein paar Sachen kann man drin liegen lassen, aber den Rest dann halt einfach rausfeuern und damit man dann nicht die ganze Zeit ja wieder diesen Stress hat und aufs Depot guckt und so, ne? Weil der Krankheit kann man das ja gar nicht, aber im Urlaub will man das ja auch nicht machen. Deswegen wäre das auch so meine Strategie. Und klar, man ist ja normal krankenversichert und so, und da hat man ja dann alle Möglichkeiten wie normaler Arbeitnehmer. Nur, dass man halt jetzt seine Zeit nicht arbeiten kann und kein Geld verdient, ist natürlich der große Nachteil. Aber das gehört eben dazu, wenn man das selbstständig macht, genau. Jo, ja. Okay, dann ich glaube, dann haben wir es jetzt. Wir sind schon eine Stunde mit dabei. Danke auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich diesmal mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Heute kein allzu schöner Tag. Ich bin froh, wenn Wochenende ist und ich diesen Käse hier nicht mehr sehen muss. TeamViewer macht gerade auch wieder ein neues Tief. Der Bounce war auch sehr kurz bei der Aktie. BioNTech unter 220. Der Chemiesektor zieht gerade so ein bisschen an. Autosektor hält sich gut. Also es ist echt weiter sehr, sehr schwierig, hier die richtigen Bewegungen zu treffen. Im US-Depot ist es mir echt gut gelungen, aber jetzt hier so im Trade Republic Depot und so, naja.
Ja, und wie gesagt, Euphorie ist immer gefährlich und da steuern wir gerade ein bisschen hin, deswegen vorsichtig bleiben.
Genau.
Ja, und nächste Woche geht es dann 100% gesund wieder weiter.
Genau, die nächsten Chancen kommen bestimmt, deswegen nicht aufregen. Es gibt jeden Tag immer wieder neue Chancen und das ist das Tolle an der Börse. Deswegen bleibt gesund und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.